Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, dass ich nicht unser lieber Pastor im Unruhestand Gerhard Förster bin, könnt ihr leicht sehen. Erstens ist er ein Stück größer und zweitens sieht er viel besser aus. Deswegen müsst ihr aber nicht auf seine Predigt verzichten. Er ist zwar leider schlecht bei Stimme und deswegen ist es mir eine Freude und auch eine Ehre, ihm meine für seine Predigt zu leihen. Die Predigt steht, wie Jens schon sagte, im 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14, es ist die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Drei Dinge braucht der Mann, lautete ein Fernsehwerbespruch in den 60ern. Vier Dinge braucht die Frau, und der Mann an der Schwelle zum Jahr 2024 und darüber hinaus. So hat es uns unsere Pastorin Christiane Mehlhorn im Silvestergottesdienst dringend geraten. Bringen wir sie noch zusammen? Orientierung, Nahrung, Gemeinschaft, Gehorsam. Eins hat sie vergessen und uns für heute übrig gelassen. Der Apostel Paulus hat seiner frühchristlichen Gemeinde ja viel mehr als vier Dinge ans Herz gelegt. Für ihren Way of Life als Christen in einer rücksichtslosen, gewalttätigen römischen Welt. Vor allem eines brauchen sie alle. Davon ist er überzeugt. Liebe. Und darum, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Sehr gut. Auch das ist angewandte Weihnachtsbotschaft, wie ihn Gerhard Förster am Schluss seiner Christvesper-Geschichte sagte. Der Apostel sieht sich genötigt, diesen Imperativsatz noch einmal ganz am Ende seines Briefes festzutackern. Nachdem er ja kurz zuvor ein ganzes Kapitel, nämlich das 13., über die Liebe verfasst hat und auch dort mit einem legendären Satz abgeschlossen hat, auch ihn haben wir heute schon gehört. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, steht da geschrieben. Liebe Gemeinde, die ach so intelligente und zivilisierte Welt hat das bis heute nicht begriffen und folglich immer noch bitter nötig, solche Schlusssätze zu hören. Eigentlich unglaublich. Besonders derzeit erleben wir das glatte Gegenteil davon. Gespräche und Auseinandersetzungen werden immer aggressiver. Meinungen stehen unversöhnlich gegenüber. Es wird weniger argumentiert, vielmehr schnell geurteilt, ja, verurteilt. Politiker werden zum Beispiel schamlos zum Hans Wurst erklärt. Im sogenannten Netz, den sozialen Medien, ist der Ton besonders rau und nicht selten beleidigend und hasserfüllt. So wird es von vielen bedauert. Der Stress in der Gesellschaft sei größer geworden, sagen bekannte und unbekannte Soziologen. Nach Corona und kein Ende sind die Menschen erschöpft und in ihren Grundfesten erschüttert. Die großen Veränderungen durch die Digitalisierung, der erschütternde Krieg Russlands gegen die Ukraine, die äußerst blutige Krise im Nahen Osten mit offenem Ausgang, die geschürte Angst vor einer Klimakatastrophe, man könnte diese Liste fast beliebig fortsetzen. Vielleicht merken auch wir die Veränderung sogar an uns selbst. Ängstlicher sind wir geworden, dünnhäutiger und selbst in Gefahr, auf Kritik unangemessen zu reagieren. Was bedeuten dann die Worte des Paulus in solchen Situationen? Sie bedeuten sicher nicht, am besten allem Streit aus dem Weg zu gehen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Meinungsverschiedenheiten sind bei einer großen Ansammlung von Menschen normal, vor allem in einer Demokratie. Und die dabei entstehenden Konflikte müssen schon aus Gründen einer sozialen Hygiene auch ausgetragen werden. Nur keinen Streit vermeiden, heißt die Devise. Aber genau da sollen wir fair bleiben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese Worte des Paulus, die uns dieses Jahr zum Gotteswort werden sollen, haben einen hohen Anspruch an uns. Die verlangen etwas von uns. Ganz anders als der Satz von Hagar im vergangenen Jahr: Ihr entsinnt euch, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Anspruch ist so hoch, dass, wenn viele Menschen diese Jahreslosung beherzigen würden, die Welt tatsächlich besser würde, ja, gerettet werden könnte. Dabei geht es bei dieser Liebe nicht um große Gefühle, nicht um seit umschlungen Millionen dieser Kuss der ganzen Welt. Es reicht eigentlich schon, liebevoll, zuvorkommend, respektvoll miteinander umzugehen. Paragraph 1, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Es erstaunt mich immer wieder, worüber man sich alles mokieren kann. Glauben wir wirklich, wir wüssten alles besser? Natürlich nicht, weder in Politik noch zu Hause. Es sind ja manchmal auch nur dumme Missverständnisse nach der Methode, du hast doch gesagt, nein, ich meinte nur, bin ich denn blöd? In der jungen Christengemeinde in Korinth waren harte Auseinandersetzungen an der Tagesordnung. Nein, nicht ob Fleisch gegessen werden darf oder nicht, wie heute, sondern ob Fleisch gegessen werden darf, über dessen Herkunft man unsicher ist. Da es damals noch keine Lieferkettenkennzeichnungspflicht gab, konnte es durchaus aus heidnischen Opferritualen stammen und man konnte damit seine Seele verunreinigen. Harte Streitereien gab es auch um die Abendmahlsfeier. Nein, nicht darum, ob Wein oder Saft ausgeschenkt wird, wie heute, sondern wer würdig ist, an der Abendmahlsfeier teilnehmen zu dürfen und wer nicht. Unendlich lange stritt man um die Zulassung von Frauen und ob sie ein Amt in der Gemeinde übernehmen dürfen. Noch heute sind nicht überall Kinder zum Abendmahl zugelassen. Und wie ist es mit geistig Behinderten oder Gleichgeschlechtlichen? Wer in jenen Urzeiten außerstande war, in anderen Sprachen zu beten, hatte auch schlechte Karten. Genauso wie jene Gemeindeglieder, die sich Rechtsprechung erhofften von menschlichen Gerichten statt von Gott und seinem Wort. Man muss ja eins klipp und klar sagen: In allen solchen Fällen steht meistens der gesamte Zusammenhalt der Gemeinde auf dem Spiel. Und damit der Anspruch, den man nach außen gern vermitteln möchte, dass hier das neue Reich Gottes erbaut wird, etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat. Schaut hin. Indem man sich eine solche Beweispflicht auferlegt und für richtig hält, man müsse nur entschlossener und ernster für die Sache Jesu eintreten, damit die Welt glaube, damit gerät die Christenheit nicht unerheblich unter Stress. So richtig es in der Sache auch ist. Sie will es richtig machen und es wird doch falsch. Sie verfehlt so geradezu das Ziel und deshalb mahnt Paulus, viel grundsätzlicher zu denken und an den Dreh- und Angelpunkt an die Sache ranzugehen. Dazu erhebt er aber nicht den mahnenden Zeigefinger, so nicht, ihr Lieben. Nein, er verteilt umgekehrt auch keine Aufkleber, mit denen wir heute gewohnt sind, angefeuert zu werden, ein Herz für Kinder, gemeinsam sind wir stark, nichts ist unmöglich. Paulus fordert also nicht einfach Liebe und liebevolles Verhalten ein. Ja, er schreibt auch nichts davon, dass es der Gemeinde Korinth an Liebe mangele. Aha. Was der Apostel den Korinthern und damit uns mahnend ans Herz legt, ist zu bedenken, dass die Liebe höherwertiger ist als alle noch so wichtigen Geistesgaben und alle richtige Erkenntnis im Glaubensleben und überhaupt. Wie kommt er zu dieser interessanten Unterscheidung? Nun, als gebildeter Mensch seiner Zeit kannte Paulus mit Sicherheit die starke philosophische Strömung, die die sogenannten Stoiker hervorbrachte. Menschen, die in Gelassenheit und stoischer Ruhe alles ertragen können. Warum können sie alles ertragen? Weil Stoiker eine Unterscheidung getroffen haben, nämlich von höchst Wichtigem zu allerhöchst Unwichtigem im Leben. Höchst wichtig war ihnen Tugend und ein tugendhaftes Leben, im Unterschied zum Laster und lasterhaften Leben. Dazwischen gab es nur die, Achtung, Fremdwort, Adiaphora, die Mitteldinge. Übrigens ein Begriff, den man sich durchaus einmal für das Gespräch in der Gemeinde merken kann. Adiaphora, Mitteldinge. Paulus nun, als christlicher Vordenker und insoweit Stoiker, als er überzeugt ist, dass es auch in der Gemeinde Höchstes und Niedrigstes gibt und alle anderen Sachen dazwischen nur Mitteldinge sind, Unentschiedenes, um nicht zu sagen Unwichtiges oder mal so, mal so. In seinem Brief an die Korinther führt er all die Sachen auf, die bei Lichte betrachtet Adiaphora sind, Unentschiedenes, mal so, mal so. Wir haben sie vorhin schon aufgezählt. Alles, was ich zu Götzen, Opferfleisch, Abendmahlzulassung, Rolle der Frauen, zu juristischen Streitigkeiten, zum Sprachgebet sagte. Es gibt noch mehr. Die vollständige Liste bitte selbst einmal im 1. Korintherbrief nachlesen. Sie allesamt sind Mitteldinge zwischen der höchsten Priorität der Liebe und der Unliebe, beziehungsweise eben all dem, was der Liebe abträglich ist. Wenn wir nochmal auf die Stoiker schauen, dann waren Dinge wie Schönheit, Reichtum, Gesundheit, sogar das Leben selbst weder gut noch böse. Also neutral, höchstens mal so, mal so. Je nachdem, welchen praktischen Nutzen sie für die Stoiker haben könnten. Für Paulus lautet die davon hergeleitete Frage, die sich genauso auch uns stellt, welchen Zugewinn können denn diese Mitteldinge für die Liebe und folglich für den Bau des Reiches Gottes und des Leibes Christi bringen? Und er weiß, da gibt es einige, die durchaus nützlich und erbaulich sein können. Aber er sagt auch, dass sie oft überschätzt werden und Unfrieden stiften können. Dann muss man sie in die Schranken weisen, um den schönsten Edelstein Liebe umso höher zu schätzen. Paulus weiß offenbar genau, wie sehr man sich verheddern kann in den nur scheinbar wichtigen Dingen der Adiaphora. Sie sind oft Menschenwerk. Sie tun so, als seien sie heilig. In Wirklichkeit besteht die Gefahr, dass sie uns statt zu Gott nur zu uns selbst führen und damit in die Unfreiheit des Gesetzes, um im Vokabular des Heidenmissionars zu bleiben. Darum erinnert er die Gemeinde daran, dass es zuerst Gottes Liebe ist, die das Leben trägt und wie diese Liebe in Jesus Christus besonders sichtbar geworden ist. In ihm wird der große Gott Mensch, ein kleines Kind, einer, der sich verraten und abführen lässt, um schließlich am Kreuz zu enden. Aber dort ein Feuerwerk der Liebe entfacht und alle Menschen, die es wollen, damit ansteckt. Wie auch wir singen, einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe. Einer hat uns aufgeweckt und das Feuer brennt hell. So Eckart Bücken. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch, jubelt es in einem anderen Brief des Neuen Testaments, im ersten Johannesbrief. Seitdem sagen wir, wo Liebe ist, da ist Gott. Und Gott ist die Liebe. Sie ist der Kraftquell für das eigene Leben, ja, für die ganze Kirche. Selbst die Beatles mussten es hinausposaunen. All you need is love. Und keiner sage, sie hätten eine ganz andere Liebe besungen. Ist Liebe denn teilbar? Sie ist mitteilbar. Sie ist erfahrbar. Sie ist ansteckend. Sie ruft uns auf, sie wie einen Staffelstab weiterzureichen, weil Menschen zuallererst die Verbindung zu dieser Liebe brauchen. Und darum resümiert der Heidenmissionar Paulus am Schluss: Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid tapfer, seid stark. Und alles, ja alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dazu helfe uns der lebendige Herr. Amen.